Jahrzehntelang untertauchen, mitten in Berlin, ohne aufzufliegen. Wie geht das? Daniela Klette lebt bis zu ihrer Festnahme im Februar 2024 ein Leben im Untergrund. Sicherheitsbehörden ordnen sie der dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation RAF zu. Und sie hat sich über 30 Jahre lang versteckt. NDR-Investigativjournalist Antonius Kempmann hat sich mit einem Team der Recherchekooperation NDR, WDR und SZ auf Spurensuche begeben. In Daniela Klettes ehemaligem Umfeld, um zu verstehen, wie so ein Leben im Untergrund funktioniert und wieso Klette so lange nicht geschnappt wurde. Er erzählt uns heute von engen Freundschaften, dunklen Geheimnissen und skrupellosen Raubüberfällen, die Ermittler Daniela Klette und ihren Komplizen vorwerfen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 11. März. Hallo Antonius.
Hallo Viktoria. Wir sind an einem Supermarkt im westfälischen Löhne. Das ist ganz in der Nähe zur Grenze zu Niedersachsen. Und es ist ein April-Dienstag. Es ist nämlich der Dienstag nach Ostern im Jahr 2009. So wie jeden Morgen fährt Silvia Aringhoff zur Arbeit. Die arbeitet als Kassenleiterin in einem wirklich großen Supermarkt in Löhne.
Wir sind um 6.30 Uhr angefangen zu arbeiten. Ganz normal. Und der Tag lief eigentlich ganz normal. Im Tresor wurden zu der Zeit noch die kompletten Einnahmen vom Ostersamstag verwahrt. Die waren halt vorbereitet zur Geldentsorgung, also für den Geldtransporter.
Und dann morgens, wenn die Schichten beginnen und die Kassen langsam besetzt werden, also wie gesagt ein großer Markt, da gibt es 20 Kassen, kommen dann alle Kassiererinnen, kommen dann in den Kassenraum, holen sich ihre Geldschubladen ab und so weiter. Das heißt, morgens ist es in diesem Kassenraum, der immer so etwas abseits liegt in den Supermärkten, ist es geschäftig, da ist Trubel. Aber das ist natürlich auch ein besonders geschützter Raum. Da kommt man nicht einfach so rein, nur die Kassenleiterin hat den Schlüssel zu diesem Raum.
Viertel vor neun fängt eine Schicht halt an. Da bin ich von meinem Infobereich wieder rüber zum Kassenbüro gegangen. Und da war es halt so, dass eine Kollegin vor der Kassentür wartete. Die wollte rein. Und ich habe die Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Sie hat das halt nicht. Dann habe ich sie in die Tür reingelassen, bin selber hinterhergegangen und auf einmal ging ihm unsere Tür nicht mehr zu schließen.
Und dann dreht sie sich um zu gucken, was da los ist, ob da irgendwas klemmt. Und dann merkt sie, von der anderen Seite drückt jemand und versucht, in den Kassenraum reinzukommen.
Und da habe ich ihn zwei Menschen gesehen, die halt komplett maskiert waren und die sich gegen diese Tür geworfen haben. Und dann haben wir beide probiert, die Tür zuzumachen, das hat aber nicht funktioniert.
Und da ist jemand auf der anderen Seite, der stärker als sie.
Ich habe dann noch so kurz aufgeschrien, hat aber keiner gemerkt da, keiner mitgekriegt sonst. Und dann waren die halt im Kassenbüro drin.
Diese Männer sind maskiert. Frau Aringhoff kann fast gar nichts erkennen, also keine identifizierenden Merkmale. Sie sagt nur, es waren Männer, also von der Stimme her und von dem vom Körperbau und haben akzentfrei Deutsch gesprochen und wirken sehr erfahren.
Die hatten, das weiß ich noch, ganz graue Anzüge an. Die waren von oben bis unten eingepackt. Die haben auch Handschuhe getragen. Die hatten über dem Gesicht Gitter, wie so ein Fliegengitter oder so. Das war komplett weg, das Gesicht. Das konnte man nicht erkennen. Und die hatten beide in der Hand solche Elektroschocker.
Die sagen sofort, was sie wollen. Die sagen auch gleich, haben sie keine Angst. Wir wollen einfach nur das Geld haben. Und sie wissen genau, wie das sozusagen, wie sie das bekommen.
Dann habe ich überlegt, was kann ich tun? Wie kann ich jetzt mich noch irgendwie verständlich machen? Das war aber nur wirklich ein Bruchteil. Und dann habe ich meine Kollegin da gesehen. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht. Das machen wir nicht. Und habe den Tresor dann geöffnet.
Da ist immer so Geldumschläge mit gewissen Summen drin und die können sie dann rausnehmen.
Und dann sind die raus und dann waren die ganz schnell raus. Das waren ja Minuten im Grunde.
Die Täter nehmen das Geld, gehen aus dem Kassenraum wieder raus.
Dann habe ich gedacht, oh Gott, ich so hoch an den Notknopf, habe den oben gedrückt.
Gehen auf den Parkplatz und setzen sich da in den Fluchtwagen. In dem Fluchtwagen sitzt eine dritte Person und dann, ja, dann beginnt die Flucht.
Was ergeben denn dann die Ermittlungen zu diesem Fall?
Die Ermittlungen ergeben erstmal sehr wenig. Also natürlich sofort, es wird der Alarm ausgelöst, die Polizei kommt, da gibt's Zeugen, die haben dann gesehen, wie die rausgehen, die haben gesehen, wie die Täter sich in einen roten Golf setzen, die haben gesehen, wie die quer über den Parkplatz fahren und dann eine Böschung runterfahren, um auf einen Fußweg zu kommen und so weiter. Also es gibt die normalen Beobachtungen, die man da erwarten könnte. Es gibt allerdings gar keine brauchbaren Hinweise zur Identität der Täter. Es wird ermittelt und nach einem halben Jahr erfährt dann Frau Ahringhoff, die Ermittlungen sind eingestellt, die Täter konnten nicht identifiziert oder gefasst werden. Die Ermittlungen erleben dann im Jahr 2015, also 6 Jahre später, einen Durchbruch. Auf einmal gibt es neue Erkenntnisse und das hängt nämlich damit zusammen, dass Ermittler verstehen, dass dieser Überfall Teil einer Überfallserie war. Das war lange Jahre nicht verstanden worden. Es gab zwischen den Jahren 1999 und 2016 Überfälle im norddeutschen Raum, also in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Nordrhein-Westfalen. Die wurden alle als Einzeltaten gewertet, genau wie diese Tat in Löhne, weil keiner diese Taten verbunden hat, weil keiner verstanden hat, dass es da eine Verbindung gibt. Der Durchbruch kommt dann im Sommer 2015, als in einem Fluchtfahrzeug, was nicht abbrennt, wo die Abbrennvorrichtung sozusagen nicht funktioniert nach der Flucht, wo DNA-Spuren gefunden werden.
Sie passt zu den Spuren, die man diesen drei Personen zuordnet, die sogenannte letzte Generation der RAF. Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette.
Die sogenannte letzte Generation, damit ist in diesem Fall die dritte Generation der Rote Armee-Fraktion gemeint, der RAF. Und zu der sollen die drei laut Sicherheitsbehörden gehört haben.
Die Gruppierung soll für mehrere Entführungen und Morde in den 80er und 90er Jahren verantwortlich sein. Unter anderem das Attentat auf den Deutsche Bankchef Alfred Herrhausen oder der Mord am Präsident der Treuhandanstalt Detlef Rohwedder. Auch ein Sprengstoffanschlag auf einen Gefängnisneubau im hessischen Weiterstadt wird der Gruppe zugeschrieben.
Zumindest bei dem Sprengstoffanschlag soll Daniela Klette auch dabei gewesen sein. Auch da wurden DNA-Spuren gefunden. Sie, Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, sollen in den 90er Jahren terroristische Anschläge in Deutschland geplant und ausgeführt haben. Dazu gibt's bald eine eigene FKM-Folge. Heute geht's um Daniela Klettes Leben im Untergrund und danach. Und damit auch um die mutmaßliche Überfallserie zwischen 1999 und 2016. Von wie vielen Überfällen gehen die Ermittler denn aus?
Das Trio wird mit 13 Überfällen in Verbindung gebracht und dabei sind insgesamt über 2,7 Millionen Euro erbeutet worden.
Bei diesen 13 Überfällen, einer davon war ja im Supermarkt in Löhne, gibt es da ein Muster? Inwiefern unterscheiden die sich von anderen Überfällen?
Also das haben wir die Ermittler auch gefragt. Worin unterscheidet sich dieser Überfall von anderen? Und die Antwort war, diese Überfälle unterscheiden sich durch ein sehr, sehr hohes Maß an Vorbereitung und an Professionalität in der Durchführung. Und dass es so lange gut gegangen ist, dass die Täter so lange nicht gefasst wurden, das liegt wirklich daran, dass sie akribisch sich vorbereitet haben und dass sie in der Tatbegehung Mühen auf sich genommen haben, die andere einfach nicht machen. Wir haben auch mit dem Leiter des Supermarktes gesprochen und der hat den Satz gesagt, wenn ich diesen Supermarkt hätte überfallen müssen, mit all meiner Erfahrung, die ich nach über 20 Jahren in diesem Markt habe, ich hätte es genau so gemacht. Also in seinen Augen war das das perfekte Verbrechen. Er sagt, es gibt ein kurzes Zeitfenster am Tag, wo du einen Supermarkt überfallen kannst und viel Geld mitnehmen kannst. Und das musst du genau treffen. 5 Minuten später hätte es nicht mehr funktioniert. Aber genau dieses Zeitfenster haben sie getroffen. Das heißt, ich muss oftmals, vielmals in diesem Supermarkt gewesen sein, um erstmal das zu verstehen. Dann muss ich natürlich schauen, wie weit sind die Polizeiwachen weg? Ich muss versuchen zu verstehen, was ist der beste Fluchtweg? Wo kann ich einen Fluchtwagen verstecken? Wo kann ich mich aufhalten? Wo kann ich unmittelbar nach der Tat mich zurückziehen, dass ich nicht in eine Fahndung laufe oder so? Das heißt, das sind wirklich monatelange Vorbereitungen für jede einzelne Tat. Und das ist außergewöhnlich. Es gibt 2 verschiedene Arten von Zielen, die zu dieser Serie gerechnet werden. Das eine Mal sind das Supermärkte und das läuft immer sehr ähnlich. Und dann gibt es noch Taten, die stechen da etwas raus. Das sind die Überfälle auf die Geldtransporter. Mhm. Und bei dem Geldtransporter ist es so, dass zum einen der zu erwartende Erlös sehr viel höher ist, aber auch die Sicherheitshürden viel höher sind. Also da ist viel mehr Geld drin, aber es ist auch viel schwieriger reinzukommen. Man muss diese Geldtransporter lange beobachten und dann ist es so, dass diese Geldtransporter, die fahren am Tag zwischen 60 und 70 Stationen ab. Mhm. Man möchte diesen Geldtransporter natürlich auch nicht nach der ersten Station überfallen. Dann liegen vielleicht nur 2.500 Euro drin. Das heißt, nicht nur muss man wissen, wann kommt denn hier der Geldtransporter an, sondern man muss auch wissen, wo war der denn eigentlich schon vorher überall. Und in beiden Fällen, wo die Täter in dieser Serie das geschafft haben, Geld aus dem Geldtransporter rauszuholen, haben sie sehr viel Geld aus den Geldtransportern rausgeholt. Das ist im Jahr 1999 war es über 1 Million Mark und im Jahr 2016 über 1 Million Euro. Das heißt, da reden wir wirklich über Größenordnungen, die bei Raubüberfällen in Deutschland selten vorkommen.
Also dieses Trio, das soll zwischen 1999 und 2016 mutmaßlich 13 Raubüberfälle begangen haben, eben auf Supermärkte und auf Geldtransporter und das immer ganz akribisch organisiert. Wofür brauchte dieses Trio, das der RAF zugeordnet wird, dieses Geld vor allem? Also warum sind aus den Terroristen Räuber geworden?
Eine Sache, da sind sich alle recht einig, also auch die Ermittler glauben nicht, dass das Geld dazu dienen sollte, neue Terrorhandlungen zu finanzieren. Das wirft keiner vor. Was das Wahrscheinlichste ist, einfach, dass es dafür da war, um das Leben im Untergrund zu finanzieren. Das Leben im Untergrund ist teuer, es ist aufwendig. Man ist von vielen anderen normalen Erwerbsquellen, wie etwa normaler Lohnarbeit oder Sozialleistung, abgeschnitten. Mhm. Das heißt, jeden Euro, den man ausgibt, muss man sich irgendwie erwirtschaften. Und da ist Kriminalität natürlich eine naheliegende Quelle.
Ja, und das ging für Daniela Kletter auch gut bis zum Februar 2024.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach mehr als 30 Jahren weltweiter Fahndung ist die frühere RAF-Terroristin Daniela Klette gefasst worden. Sie wurde in Berlin festgenommen und sitzt jetzt in Niedersachsen im Gefängnis.
Aber vor ihrer Festnahme, wie hat sie da gelebt und mit wem hatte sie Kontakt? Was habt ihr da rausgefunden?
Wir haben versucht, in Berlin Leute ausfindig zu machen, die Daniela Klette kennengelernt haben in der Zeit, in der sie im Untergrund gelebt hat, und haben die auch gefunden und haben uns auch auf Ermittlungsergebnisse stützen können und haben versucht, möglichst viel über diese Zeit rauszufinden und haben auch Leute getroffen, ehemalige Freunde, die bereit waren, mit uns zu reden. Und dabei muss man aber immer sagen, das sind Freunde, die glaubhaft versichern, dass sie über die wahre Identität von Daniela Klette nicht Bescheid wussten und dass sie diese Frau immer nur als Claudia kennengelernt haben und sowohl von der Vergangenheit in irgendwelchen linksterroristischen Vereinigungen oder auch irgendwie über diese kriminelle Karriere überhaupt keine Ahnung hatten. Nach allem, was wir wissen, tritt Daniela Klette in ihrer Berliner Zeit unter Tarnidentität auf in ihrem Privatleben und zwar unter dem Namen Claudia. Das ist von allen Leuten, die sie in Berlin kennenlernt, wenn wir mit denen gesprochen haben, dann sagen die immer, Claudia war so, Claudia war so, Claudia.
Ich kenne Claudia, ne? Daniela Klette kenne ich nicht.
Wir haben zum Beispiel einen Menschen gefunden, der uns ganz tiefe Einblicke geben konnte in die gemeinsame Zeit in Berlin. Das ist ein eigentlich aus Brasilien stammender Mann namens Ermeson, der Anfang der 2000er nach Berlin gezogen ist und dort als Samba-Lehrer arbeitet in Berlin und dort auf einmal eine neue Schülerin in seinem Samba-Kurs hat.
Und Claudia ist zu uns gekommen zum Anmelden. Sie wollte Samba lernen und hat auch mich kennengelernt.
Danach waren sie enge Freunde, sagt er. So eng auch, dass sie dann zeitweilig auch zusammen wohnen, dass sie viel zusammen unternehmen, dass sie auch ganz wichtige Stützen füreinander werden.
Wir könnten alles über alles sprechen. Wir weinen, wir lachen zusammen, ne? Das für mich war toll, weil ich habe nie eine solche Freundschaft gefunden. Es war meine erste.
Ermeson sagt, auch in seinem Leben gibt es dann Verwerfungen und er trennt sich von seinem Partner und so weiter. Und eine Person, auf die er immer zählen kann, ist Claudia. Also Ermeson hat sie als sehr, sehr positive Kraft in seinem Leben erlebt, die loyal ist, die hilft bei Problemen.
Na, sie wollte nicht viel haben. Ich meine, nicht so schicke Kleidung, nicht gehen zum Essen. Nee, wir haben immer eingekauft, was wir essen möchten. vielleicht ein Flasch Wein oder so, nichts viel. Wir haben ein ganz einfaches und normales Leben ohne viel Luxus. Wir haben keinen Luxus gehabt.
Andere Freunde beschreiben, dass sie sehr großzügig sein kann, also auch anderen Leuten, die weniger Geld haben als sie, die auch denen mal was ausgibt und so. Und dass sie so etwas scheu ist, aber so sehr zuverlässig. Und er muss man sagt, auch sie hatte oft so eine Traurigkeit an sich und er hat immer gespürt, dass sie irgendein Geheimnis hat. Aber sie hat ihm dieses Geheimnis nicht erzählen wollen und er hat auch nicht weiter nachgebohrt.
Sie hat nie über ihre Familie viel gesprochen und was genau sie gearbeitet hat. Das für mich war komisch, ne? Und nein, ich möchte keine Fotos. Nein, es war immer so, ich möchte keine Fotos.
Und er hat diese von ihr gesetzten Grenzen auch akzeptiert und hat zu uns einmal den schönen Satz gesagt, naja, jeder hat doch seine Geheimnisse.
Naja, sie muss ja aber eine ganze Menge gehabt haben, oder? Also, wie hat sie denn ihr Leben ihm gegenüber präsentiert? Hatte sie so eine Art Legende, was sie erzählt hat?
Den Ermittlungen zufolge hatte sie eine Legende, also ein anderes Leben. Ein Leben, in dem sie im weitesten Sinne pflegerisch tätig war, und zwar immer außerhalb von Berlin. Und da gibt es Hinweise aus den Ermittlungen, dass sie sich quasi abgemeldet hat bei ihrem Freundeskreis und zu sagen, ich bin jetzt eine Zeit lang nicht in Berlin oder ich habe jetzt irgendwie Arbeit auswärts und deswegen bin ich jetzt erstmal nicht da. Ich melde mich, wenn ich wieder da bin. Davon gehen die Ermittler natürlich aus, dass das sozusagen als Verschleierungstaktik war, um ihre Abwesenheiten in Vorbereitung für die Raubüberfälle zu kaschieren.
Du hast gesagt, Emerson hat sogar gesagt, er hat gespürt, dass sie ein Geheimnis hat. Aber er hat nicht gefragt. Ist das glaubhaft? Fragt man nicht nach, wenn man jemanden so gut kennt und man merkt, da ist irgendein Geheimnis?
Ich glaube ihm das, ja. Wir haben keinen Hinweis zu glauben, dass er irgendwas verschweigt oder mehr wusste. Also er beschreibt auch diesen Moment, wo er dann erfährt, was Daniela Klette noch vorgeworfen wird, oder dass sozusagen dass seine Claudia, die Frau, die er als Claudia kennt, dass das Daniela Klette gewesen sein soll.
Ich kriege nicht das zusammen. Das für mich. Ich kann nicht das vorstellen, weißt du. Ich meine, sie war immer hart, aber wegen seiner Traurigkeit vielleicht. Aber sie war immer süß auch.
Ein Freund von ihm, der auch Daniela Klette kannte oder Claudia kannte, schickt ihm den Wikipedia-Eintrag und sagt, schau mal, Claudia ist nicht Claudia. Und dann liest er den Wikipedia-Eintrag von Daniela Klette und ab dann beginnt der Prozess in seinem Kopf, wo er versuchen muss, diese beiden Frauen zusammenzukriegen. Und wo er sagt, ich krieg die nicht zusammen. Ich kenne Claudia, ich kenne nicht Daniela Klette, hat er uns ganz oft gesagt. Also nach den Ermittlungen ist es so, dass es mehrere Alias-Identitäten gab und auch mehrere Ausweisdokumente. Also Frau Klette soll ja Reisen unternommen haben nach Südafrika, nach Portugal, nach Brasilien. Und das sind ja immer Risiken für jemanden, der im Untergrund lebt. Aber scheinbar waren ihre Ausweisdokumente so gut, dass das funktioniert hat.
Ja, und wenn sie nicht unterwegs war, wo hat sie denn überhaupt gewohnt?
Also sie hat an verschiedenen Orten wohl gewohnt in Berlin. Also am Anfang ist sie auch viel umgezogen wohl und auch mit Emerson zusammen mal in Zwischenmieten, mal hier, mal da gelebt. Und das hat so etwas Unstetes, dieses Leben in Berlin in den frühen 2000ern. Aber dann im Jahre 2007 soll sie in diese nun allseits bekannte Sebastianstraße 73 gezogen sein. Dieser etwas so nichtssagende Nachkriegsbau, der jetzt irgendwie allen, glaube ich, bekannt ist von diesen Bildern der Festnahme.
In diesem Wohnhaus in Berlin-Kreuzberg lebte Daniela Klette unter falscher Identität. Gestern griffen Zielfahnder dann zu, nach einer jahrzehntelangen Suche. Daniela Klettes Fahndungsfoto, knapp 30 Jahre alt. Inzwischen ist das mutmaßliche RAF-Mitglied 65 Jahre alt.
Dieses Leben im Untergrund von Daniela Klette, das hat was Widersprüchliches. Es ist irgendwie immer mehrere Dinge gleichzeitig. Zum einen beschreiben es Menschen, die sie damals kannten, als zurückgezogen. Sie möchte nicht an gewisse Orte gehen, wenn da viel fotografiert wird oder wenn da zu viele Menschen sind. Sie scheut den Umgang mit Behörden natürlich, mit Polizei. Sie trifft sich am liebsten gern zu zweit irgendwo in der Natur. Andererseits aber ist sie auch sehr, also aus heutiger Sicht würde man sagen, erstaunlich unvorsichtig, wie man ja heute weiß, geht sie mit zum Karneval der Kulturen. Sie tanzt Capoeira, sie geht in linke Szene-Treffs. Und da ist so eine Spannung drin. Da scheint beides drin zu sein. Zum einen eine große Vorsicht und dann aber auch immer wieder so anscheinend so der Drang, dann auch Dinge zu erleben und Dinge zu tun und Reisen zu unternehmen, also auch so ein normales Leben zu führen.
Habt ihr versucht, mit Daniela Klette selbst zu sprechen im Zuge eurer Recherche?
Ja, wir haben sowohl Daniela Klette als auch Burkhard Garweg angefragt über ihre Anwälte jeweils und haben sie natürlich mit den Ergebnissen unserer Recherche konfrontiert, aber wollten ja auch die Gelegenheit geben, mit uns zu reden und dass wir noch mehr Fragen stellen können über die Zeit im Untergrund und vor allen Dingen darüber. Aber beide wollten nicht mit uns sprechen.
Wie sicher, glaubst du, hat sie sich gefühlt? Du hast ja gesagt, sie ist unvorsichtiger geworden, richtig?
Wenn man mit den Ermittlern redet und sagt, wie die das einschätzen, dann sagen sie, naja, das mag zwar sein, aber eine Sache darf man auch nicht übersehen. In dem Augenblick, wo die Zielfahnder das erste Mal bei ihr klingeln, also nur an der Wohnung klingeln, wenige Sekunden später wird eine SMS abgesetzt an Garweg, die sagt, es hat geklingelt. Das heißt, auch nach 30 Jahren im Untergrund muss es so gewesen sein, dass ein Bewusstsein dafür da war, dass wenn jemand an der Haustür klingelt, kann es sein, dass es jemand ist, der einen festnehmen möchte. Das klingt nicht sehr unvorsichtig. Wir wissen es nicht, aber es gibt Anzeichen für beides. Ich glaube, das Leben im Untergrund für alle Leute, die das nicht kennen, ich glaube, man kann es sich nicht herausfordernd genug vorstellen. Das ist jede Verrichtung, die man erledigt im Alltag. Also wenn man sich jetzt einen Tag überlegt, was tut man normalerweise? Man geht zur Arbeit, man geht einkaufen, man erledigt irgendwie Behördengänge, man bucht eine Reise, man macht irgendwas. All das ist in der Art und Weise, wie das der normale Mensch tut, ist dem Mensch im Untergrund verwehrt. Das heißt, er hat kein Bankkonto, er hat keine EC-Karte, er hat keinen Zugang zu normaler Erwerbsarbeit. So, normaler Arztbesuch, wenn man Zahnschmerzen bekommt. Also Daniela Klette soll ja über 30 Jahre im Untergrund gelebt haben. Sicherlich wird sie irgendwann mal zum Arzt gegangen sein in der Zeit. All diese für uns normalen Dinge sind unglaublich herausfordernd, wenn man im Untergrund lebt.
Ich frage mich ja auch ein bisschen, in Berlin, da sind doch auch Überwachungskameras. Weiß man, ob sie da keine Sorge hatte, in so einer großen Stadt aufzufallen dann doch?
Auch da haben wir wieder ein widersprüchliches Bild bekommen. Es gibt aus dem Freundeskreis viele Stimmen, die sagen, Claudia ist immer nur Fahrrad gefahren. Das ist natürlich der sicherste Weg, nicht in eine Videoüberwachung zu laufen. Und das war irgendwie immer ihr Ding, immer Fahrrad, Fahrrad, Fahrrad. Andererseits erzählen uns aber andere Freunde, dass sie an Orte gegangen ist, wo man denken würde, ja, da würde ich jetzt gerade nicht hingehen.
Gab es da nicht doch vielleicht wissende Unterstützer oder Unterstützerinnen, so eine Art Netzwerk, in dem sie sich da bewegen konnte?
Die Ermittler vermuten das ganz stark. Die gehen davon aus, dass die drei Unterstützer hatten. Wir können dazu nichts beitragen. Wir sind keine Ermittler. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Ich finde jedoch den Hinweis nochmal auf die lange, lange, lange Zeit im Untergrund. Also das letzte Mal, dass Daniela Klette sozusagen in der Öffentlichkeit gesehen wurde, war 1989. 1989 verschwindet sie von der Bildfläche, ist 35 Jahre verschwunden. Und nach 35 Jahren ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, jemanden noch wieder zu erkennen oder überhaupt auch noch den irgendwo zu erwarten. Also Leute erkennt man, glaube ich, auch besser, wenn man sie erwartet oder wenn man denkt, das könnte sie jetzt sein. Aber irgendwann rutscht man auch so ein bisschen, glaube ich, aus dem öffentlichen Bewusstsein raus. Und anscheinend hat sie niemand erkannt.
Daniela Klette hat also dieses normale Leben im Untergrund mit Kontakten, mit Freunden, sogar mit Reisen. Und dann war da diese ganz andere Seite. Brutale Raubüberfälle, wie der auf den Supermarkt in Löhne, an dem Daniela Klette beteiligt gewesen sein soll. Es gibt also offenbar neben dieser normal wirkenden Claudia auch die professionelle Kriminelle, die Daniela Klette mutmaßlich war. Wenn dem so wäre, was hat sie damit Menschen auch angetan? Wenn ich jetzt zum Beispiel an Silvia Aringhoff in Löhne denke, wie geht's der nach dem Überfall?
Frau Aringhoff sagt, es geht ihr gut damit und es ging ihr recht schnell wieder gut.
Ich war ja auch danach weiter wieder arbeiten. Man hat mir angeboten, zu Hause zu bleiben oder da habe ich aber gesagt, das möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht gucken, ob ich einen Hinweis geben kann, ob ich irgendwen sehe, der so von der Statur passt oder man, da rattert der Kopf dann so, ne?
Interessanterweise, was sie am meisten schockiert hat, war während der Tatausführung. Da hatte sie eine Sekunde, wo sie gemerkt hat, die müssen mich wochenlang beobachtet haben. Das war ihr größter Schrecken.
Ich bin die ganzen Tage danach immer entlang getigert im Laden und habe mir Menschen angeguckt, die so ähnlich aussehen könnten, die die Statur hätten und gedacht, na, vielleicht war der das. Also das war schon so, dass man alarmierter ist und auch genauer guckt, welche Leute treiben sich da so abends noch so rum und so.
Nicht so sehr die Tat selber oder dass da jemand ist, der Geld will. Sie hat einmal so ganz salopp gesagt, ich habe dann irgendwann auch gedacht, das ist ja nicht mein Geld. Ich glaube, sie ist einfach mit einem ganz stabilen Naturell gesegnet und das ist einfach eine Glückssache oder da ist jeder Mensch auch anders. Wir haben von den Ermittlungen mitbekommen, dass die jeweiligen Opfer extrem unterschiedlich auf diese Taten reagiert haben. Das hat zum einen natürlich mit der Tatausführung zu tun, also was hat man wirklich auch erlebt, aber dann auch einfach, das ist Typfrage. Manche gehen am nächsten Tag wieder zur Arbeit, andere sind monatelang krankgeschrieben, müssen aufwendige Therapien machen und es gibt auch einige, die mehr oder weniger direkt in die Berufsunfähigkeit gehen, die das so mitnimmt, die abends nicht mehr einschlafen können, die zittern, die sozusagen zu Substanzmissbrauch danach neigen. Und also das haben wir auch anfänglich unterschätzt, wie groß die Auswirkungen eines solches Überfalls auf einen Menschen sein können.
Am 25. März, da beginnt der Prozess gegen Daniela Klette am Landgericht Verden wegen der 13 Raubüberfälle. Also da geht es nicht um die mutmaßlich begangenen Taten aus der RAF-Zeit, die Terrortaten, das wird nochmal besonders behandelt. Was erwartest du dir von diesem Prozess, der jetzt beginnt?
Also die Ermittler sind sehr zuversichtlich, dass sie hier irgendwie einen starken, starken Fall haben und dass sie eine sehr gute Beleglage haben für die Anklage. Und das ist, glaube ich, vor allen Dingen zurückzuführen auf Dinge, die die Ermittler in der Wohnung gefunden haben.
Das sind zum Beispiel Goldstücke, die die Polizei bei Daniela Klette in der Berliner Wohnung gefunden hat. Fotos zeigen sie verpackt in Plastiktüten, insgesamt mehr als 1 Kilo.
Und in der Wohnung soll Bargeld gefunden sein, in großen Mengen, also über 200.000 Euro.
Auf den Bildern des Landeskriminalamtes zu sehen sind auch Waffen, die offenbar bei den Überfällen genutzt wurden.
Und nicht nur irgendwelche Waffen, sondern auch Waffen, von denen Zeugen vorher berichtet hatten, bei den Überfällen, also diese mittlerweile berühmt gewordene Panzerfaust-Attrappe zum Beispiel. Und da sollen viele, viele Dinge gefunden worden sein, die, also sei es Perücken, falsche Bärte, die Zeugen jeweils bei diesen einzelnen Überfällen beschrieben haben. Das heißt, aus Ermittlersicht, glaube ich, ist da eine große Zuversicht, dass sie das Trio und diese Taten miteinander in Verbindung bringen können.
Sind denn in der Wohnung auch Dinge gefunden worden, die Daniela Klette direkt mit diesem Überfall in Löhne in Verbindung bringen?
In der Wohnung sollen Dinge gefunden sein, deren Existenz da anders schwer zu erklären ist. Da ist zum Beispiel in nicht nur einem Fall, aber in Löhne auch, eine Wanderkarte gefunden worden, also eine ganz detaillierte Karte von dem sogenannten Wiehengebirge. Das ist so ein kleiner Bergzug da in der Nähe von Löhne. Und genau auf diesem Bergzug ist dann auch das Fluchtauto von diesem Überfall gefunden worden. Das heißt, da gibt es sozusagen Dinge, die sich am besten dadurch erklären lassen, dass es irgendeine Verbindung zu dieser Raubtat gibt. Ansonsten wäre es schon ein großer Zufall, wenn sie gerade eine Wanderkarte von Löhne dabei gehabt hätte. Wir haben natürlich auch mit dem LKA Niedersachsen gesprochen, die Ermittlungen geführt haben in dieser Sache und die auch die Zielfahndung gemacht haben nach Daniela Klette, auch in Berlin. Und die haben uns erzählt, dass sie wirklich hunderten Spuren gefolgt sind über die Jahre. Die Zielfahndung, die hat ja im Jahr 2015 begonnen, nachdem dieser DNA-Treffer gefunden wurde an dem Fluchtfahrzeug von dem Überfall auf den Geldtransporter. Das heißt, 10 Jahre hat jetzt die Zielfahndung gedauert, in vielen Städten, in vielen Ländern, mit unheimlich viel personellem Aufwand. Und für die Ermittler ist diese Festnahme von Daniela Klette ein großer Erfolg. Die wollen auch diese Kritik oder dass Leute sagen, wie kann das sein, dass die so lange hier gelebt hat, unbehelligt und so weiter. Die wollen die natürlich nicht gelten lassen und sagen, aus Ermittlungssicht ist das ein Erfolg, sie überhaupt gefasst zu haben.
Trotzdem muss man ja mal sagen, Daniela Klette hat es geschafft, mehrere Jahrzehnte lang unentdeckt mitten in Berlin zu leben und da auch am Leben teilzunehmen. Ist da bei der Suche nach ihr nicht auch was schiefgelaufen?
Also die eine Frage ist ja, hätte sie in ihrem Privatleben in Berlin früher auffallen müssen? Und da gibt es auch Gründe dafür zu sagen, eigentlich nicht. Da hatte sie sich in Kreuzberg eigentlich gut sozusagen versteckt. Was man sich natürlich aber fragen kann, diese Raubserie. Bei der allerersten Tat 1999, da konnten Ermittler bereits DNA isolieren. Und da ist es so, dass sie 1999 schon die Hinweise darauf hatten, das ist eine DNA, die ist sehr, sehr nah dran an der DNA von Mitgliedern der dritten Generation der RAF, nämlich Daniela Klette und Burkhard Garweg. Dann aber verlieren sie diese Spur scheinbar wieder aus den Augen. Sie wollen mit uns auch nicht genau darüber reden, wie das nun genau passiert ist. Und dass es erst 2015, also 16 Jahre später, wieder eine DNA-Spur gibt. Und erst in diesem Augenblick verstehen die Ermittler, dass es sozusagen eine Kontinuität, eine Serie gibt. Davor war das einfach, sind diese verschiedenen Raubtaten nicht miteinander in Verbindung gebracht worden. Und da kann man natürlich heute kritisch drauf gucken und sagen, hätte man nicht viel früher verstehen müssen, dass es sich hierbei um eine Raubserie handelt. Vor allen Dingen, wenn man schon so früh DNA-Spuren findet.
Nicht das ganze Trio ist ja gefunden, sondern nur Daniela Klette. Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub, die wurden ja noch nicht gefasst. Also die leben weiterhin im Untergrund. Hast du den Eindruck, die Behörden haben jetzt was verändert nach Klettes Festnahme? Sind die näher dran an den beiden?
Das Leben für Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub wird jetzt sehr, sehr viel schwerer, als es in den letzten Jahrzehnten war. Jetzt gibt es ganz neue Ermittlungsansätze, jetzt gibt es neue Fotos von Garweg, existieren sogar Videos. Das heißt jetzt das aktuelle Aussehen und all diese Dinge, die man weiß, wie hat das Trio sich bewegt, was ist ihr Modus operandi, das Anmieten von Wohnungen und so weiter. Also wie haben die das eigentlich genau gemacht? Jetzt ist so viel Wissen da über die Zeit im Untergrund, dass es sehr schwer sein wird, jetzt genau so weiterzumachen. Aber natürlich sich völlig neue Dinge beizubringen und neue Methoden im Untergrund zu lernen, ist auch sehr schwer. Das heißt, der Verfolgungsdruck auf die beiden wird jetzt sehr, sehr viel größer werden. Und es wird sehr schwierig, nochmal so lange unterzutauchen, wie das in der Vergangenheit gelungen ist.
Vielen Dank, Antonius.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Antonius Kempmann und Lea Busch vom NDR haben sich gemeinsam mit Martin Kaul vom WDR und Kolleginnen und Kollegen von der Süddeutschen Zeitung auf die Suche nach Spuren begeben, um nachzuzeichnen, wie Daniela Klette über 3 Jahrzehnte im Untergrund gelebt hat. Ihren Panorama-3-Film dazu findet ihr in der ARD-Mediathek. Uns findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek. Wenn ihr uns da abonniert, dann verpasst ihr auch nicht die Folge, in der es um die Taten der dritten Generation der RAF gehen wird. Hört ihr in 2 Wochen. Autor der heutigen Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Nicole Ahles. Produktion Jürgen Kopp, Ruth-Maria Ostermann und Regina Stärke. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Und zum Weiterhören noch ein Podcast über die aufwendige Spurensuche nach der seit Jahren gesuchten mutmaßlichen Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette. Das hört ihr in Legion Most Wanted. Wenn ihr es nochmal nachhören wollt, inklusive der spektakulären Wendung mit ihrer Verhaftung Anfang 2024, findet ihr den Link in unseren Shownotes.